Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
Donnerstag, 18. September, ausnahmsweise, heute müssen wir schon mal am Donnerstag aufzeichnen, am Telefon ist noch Milch, ich bin ja im Studio, Thorsten, zu Hause, da reden wir gleich drüber, warum, wieso, weshalb, aber ich will dir sagen, was heute für ein Tag ist, weil das ist toll, dass wir mal an so einem Tag aufzeichnen können, heute ist nämlich der Weltknotentag offiziell.
Oh, da habe ich aber auch eine super Geschichte schon mal dazu zu erzählen, zu diesem Knoten. Thema, zum Knoten, ja. Vorher wollte ich aber sagen, jetzt hast du mir mein Gag weggenommen. Ich wollte nämlich sagen, El Arenal is calling, weil da bin ich morgen. Das so als Erklärung, aber können wir dann auch noch drüber reden. Ja, aber zum unbedingt. Knoten sage ich jetzt was. Ich habe die Woche, pass auf, ich habe die Woche gelernt, wie man Schuhe richtig bindet. Also so Schleife machen und so. Also mit Knoten und Schleife. Und jetzt kann ich's. Mit 45 Jahren kann ich's jetzt endlich.
Das ist jetzt kein Spaß. Das meinst du jetzt wirklich ernst?
Das ist kein Spaß. Ich musste immer irgendwie so komische Doppelknoten machen und weil sonst sind die Schleifen bei mir immer aufgegangen. Keine Ahnung, warum das so ist und so war. Und ich bin dann immer nur in die Schuhe rein und raus geschlupft quasi. Und jetzt die Woche hatte ich die Gelegenheit, eine brasilianische Variante des Schleifenbindens zu erlernen. Und das habe ich gemacht und das kann ich. Und jetzt geht's.
Ach, Glückwunsch. Wahnsinn. Naja, was ich wieder alles gemacht habe. Bevor wir über Schuleinführungen und Obacht-Kinder reden, will ich heute auf was hinweisen, weil da bin ich wirklich froh, dass uns das gelungen ist, dass wir mit diesem Menschen auch sprechen konnten. Und zwar geht es um Michel Abdoulaye. Er ist NDR-Journalist und hat interessante Sachen schon gemacht. Zum einen hat er die TV-Doku im Nazidorf Jamel gedreht. Da war er in einem Dorf, das schon seit 10 Jahren mehr oder weniger so ein bisschen unter der Fuchtel von einigen Nazis steht. Und er hat zuletzt jetzt ein Buch geschrieben, Es ist unser Land. Darum geht es natürlich um Fremdenhass. Es geht um den Umgang mit AfD. Es geht um all diese Themen. Und heute hinten raus gibt es ein ganz ausführliches Interview. Das habe ich mit ihm geführt. Auch einen Bezug zu Coburg. Ganz, ganz wichtig. Aber ich habe ihn mal gefragt, was er denn davon hält, dass man die AfD verbieten sollte. Und einen kleinen Teaser auf das Interview später hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Aus den Augen, aus dem Sinn funktioniert, das wissen wir. Ob das nun richtig ist, wissen wir nicht. Als es die AfD noch nicht gab, gab es diese Menschen auch. Als Migrant kann ich sagen, dass Fremdenfeindlichkeit nichts Neues in diesem Land ist. Und das können, glaube ich, ganz, ganz viele andere Migranten auch unterschreiben. Wir haben halt damit gelebt. Mittlerweile ist es das Grundrauschen und der absolute Tenor in Presse, Funk und Fernsehen und auch in gesellschaftlichen Debatten, Rechtsruck und Rechtsradikalismus. Ob man die jetzt nun verbietet oder nicht, wird dieses Problem letztendlich nicht lösen. Es wird wahrscheinlich am Anfang einen Effekt geben, wir werden uns auf andere Themen konzentrieren können, aber es wird nicht dazu führen, dass die Politik sich verändert. Wenn man der AfD irgendetwas Gutes absprechen müsste, dann ist es vielleicht, dass sie die etablierte Politik dazu zwingen muss, dass wir uns in unserer Ansprache an die Menschen verändern. Und solange das nicht geschehen ist, es ist, glaube ich, völlig egal, ob die da sind oder nicht da sind. Wenn 25% der Menschen sich nicht gehört finden, werden die andere Wege finden, um sich Gehör zu verschaffen.
Ein super, super spannendes Interview, das kann ich schon mal sagen, mit wirklich tollen Einblicken, die er uns da gewährt. In dem auch, was er jetzt aktuell wieder in Jamel erlebt hat, er war 10 Jahre nach dieser TV-Doku wieder in dem Ort. Und das ist wirklich ein super spannendes Interview. Also unbedingt anhören, hinten raus heute.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und das passt ja auch irgendwie, also wenn man es mal so ein bisschen weiter greift zu dem, was aktuell so auch in Amerika passiert. Also klar, es geht jetzt hier um die Diskussion, wenn man die verbietet, aber wenn man sie verbietet, können sie auch nicht an die Macht kommen. Also jetzt mal ganz doof von mir so in den Raum gestellt. Und wenn man jetzt sieht, weil es ist ja natürlich eine Gefahr für die Demokratie und jetzt habe ich heute früh gelesen, naja, es ist jetzt schon der zweite Late-Night-Talker, der plötzlich nicht mehr offiziell auf Sendung darf, weil er irgendwelche Aussagen getätigt hat, die eventuell dem Präsidenten nicht so gefallen. Das wird natürlich nicht offiziell gesagt, aber ja, da ist das Thema Meinungsfreiheit in Amerika dann doch ein bisschen, mittlerweile ein bisschen schwieriger. Und solche Verhältnisse wünsche ich mir hier auf jeden Fall nicht. Also von dem her, ja, ist ein Thema zum Debattieren und zum Diskutieren. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. Kannst also werde es mir auf jeden Fall anhören. Sonst bei manchen deinen Interviews denke ich mir, nee, ach Gott, brauche ich nicht anhören. Aber, aber in dem Fall auf jeden Fall. Also das klingt spannend.
Ich ergänze noch, Jimmy Kimmel ist es übrigens von ABC, der abgesetzt worden ist, einer der erfolgreichsten Late-Night-Talker überhaupt. Und das haben wir in Deutschland ja auch, wenn ich jetzt sehe, wie Dunja Halali angegangen wird, zuletzt, die auch wieder bedroht wird, die sich sogar mal eine Auszeit jetzt genommen hat, weil die ganzen Morddrohungen und alles Mögliche über sie hereingeprasselt ist. Das ist einfach too much und da wollen wir nicht hin. Und das hat alles mit diesem Interview zu tun und das sind alles Themen, die da auch wirklich drin vorkommen. Also hört es euch an, auf jeden Fall, es lohnt sich. Naja, dann kommen wir jetzt mal zu den Themen, die wichtig sind. Also du fliegst
nach
Malle.
Das war auch wichtig. Achso, das ist richtig, ja. Also zur Veröffentlichung des Podcasts bin ich schon seit 6 Stunden da.
Okay, dann hast du ja vergessen, über was wir heute schon gesprochen haben an dem Podcast.
Das könnte gut sein und ich will ihn mir am Wochenende auch nicht anhören.
Ich wünsche dir viel Spaß. Kleiner Tipp, trink Olivenöl, da kannst du mehr Alkohol trinken.
Oh, das ist natürlich ein sehr guter Tipp. Aber ich gehe ja da schon mit erfahrenen Jungs, mit den sogenannten Meistern der dritten Halbzeit, mit der Alliga vom TSV Küps gehe ich da hin. Die waren schon ein paar Mal, ich bin jetzt erstmal dabei. Ich glaube, die können mich da gut in die Welt des Ballermanns gut einführen. Ich war ja zuletzt da.
Wenn du das erste Mal dabei bist, musst du da eine Art Einstand zahlen eigentlich oder irgendwas zum Einstand machen?
Das weiß ich nicht so genau. Also ganz ehrlich, habe ich jetzt zum Einstand schon was gemacht. Ich habe nämlich über die KI 4 Lieder generiert, die es auch bei Spotify zum Beispiel zu hören gibt. Man muss einfach nur mal eingeben, Meister der dritten Halbzeit, dann findet man das, wenn man das will, oder TSV Küps. Das nur mal so als kleine Werbung. Die 4 Lieder habe ich gemacht. Ja, ich habe dazu ein Songbuch gemacht, das ich dann heute morgen früh oder in wenigen Stunden im Bus verteilen werde. Von dem her könnte das schon mal ein Einstand sein, weil das ist alles noch, die Lieder, die kennen die, aber das mit dem Songbuch und so weiter, das kennen die noch nicht, das ist alles ein Geheimnis, aber kann ich ja locker heute erzählen, weil bei Veröffentlichung, wie gesagt, ist das ja alles schon passiert. Weil wir fahren nämlich morgen Nacht um 1 Uhr früh fahren wir los zum Flughafen.
Ach, ist das witzig. Na, hast du Zeit, zumindest den Podcast noch schön zu veröffentlichen. Das finde ich auch schon mal wichtig und gut.
Ja, also das mache ich dann.
Wunderbar. Du, lass uns mal reden über Folgendes. Werbung! Warst du schon beim kostenlosen Schulsehcheck? Den gibt's bei Optik Lindlein in Kronach. So behältst du auch in der letzten Reihe, sogar in der allerletzten Reihe, den Durchblick in der Schule. Termin vereinbaren einfach telefonisch 09261 61866 für eure Kids oder schaut direkt mal vorbei und macht vor Ort einen Termin aus in Kronach in der Rosenau 6. Optik Lindlein. Werbung Ende! Und damit sind wir auch beim Thema Schule. Schuleinführung, Thorsten, das war der Grund, warum du die Woche daheim bist. Die Clara ist in die Schule gekommen. Aber pass mal auf, bevor wir zur Clara kommen, und du hast ja da auch was ganz Süßes die Woche gemacht.
Ja.
Ich habe aber auch mit meiner Tochter gesprochen, mit der Marie, und habe sie mal gefragt, Mensch, du, so am Tag vor der Schule, und da war eine Freundin auch noch da, die habe ich gleich mitgefragt, die Anna, wie geht's euch denn so mit all dem da hier, dass es wieder losgeht?
Also am meisten freue ich mich auch auf meine neue Klasse und auch auf meine neuen Lehrer, weil neue Lehrer sind auch immer richtig cool und auch auf neue Fächer, die wir haben und auch meine Freunde in der Schule wiederzusehen und aufs Lernen jetzt nicht so sehr, aber ja, auch ein bisschen.
Also ich freue mich eigentlich auch auf alles, vor allem auf meine Freunde wiederzusehen, auf die Lehrer, auf manche habe ich jetzt nicht so Lust, auf manche schon. Und es gibt ja auch neue Fächer dazu, bedeutet auch wieder sehr viel lernen. Hat man Lust drauf? Aber hat man auch keine Lust drauf, weil höhere Klasse, schwererer Stoff. Aber sonst haben wir auch schon wieder Lust drauf.
Ja, das erste war die Marie, meine Tochter, und die kommt halt einfach ganz nach mir. Ne?
Ja, offensichtlich. Ne? Das ist natürlich schade, aber es ist halt so.
Aber ich habe natürlich, und das möchte ich den Podcast-Hörern jetzt von am Telefon, das will ich gar nicht vorenthalten, ich habe auch dich gefragt, Mensch, du am Tag vor dem Schulstart, weil Clara ist an die Schule gekommen am Dienstag, wer ist ein Aufgeregter? Eltern oder Kind? Und das war deine super zuckersüße Antwort, also nicht von dir, aber von deiner Tochter. Wir hören mal rein.
Gute Frage, wer da jetzt eigentlich aufgeregter ist, wir als Eltern oder unsere Tochter. Aber ich frage sie mal, Clara, wie sehr bist du aufgeregt jetzt vor der Schule, vom Schulstart?
Sehr aufgeregt.
Und auf was freust du dich?
Auf Lesen. Dann kann ich nämlich den Johann die gute Nachtgeschichte vorlesen.
Ja, aber auf was freust du dich denn heute vielleicht am meisten?
Die Schultüte.
Was ist denn da drin, weißt du schon?
Nein.
Na, das werden wir dann erst sehen. Bei uns in Küps geht es dann um 9 Uhr los. Aber ja, natürlich geben wir da alle mit ein bisschen Anspannung ran. Ist es dann trotzdem ein großer Schritt, der Ernst des Lebens, wie es ja immer heißt. Wir freuen uns natürlich da auf den Tag. Und dann ja, ist unsere Tochter plötzlich ein Schulkind. Ist schon wirklich krass, auch wie die Zeit dann alle so rumgeht. Ja, wir wünschen natürlich allen ABC-Schützen heute, die ihren ersten Schultag haben, einen guten Start ins Schulleben. Und ich werde ja nebenbei natürlich auch die neue Schule in Küps noch ein bisschen begutachten. Die ist ja zum ersten Mal dann so richtig im Einsatz und da gibt's in der Woche dann auch noch was von mir auf jeden Fall zu hören. Also von wegen, ich mache hier nur Urlaub oder irgendwas. Nee, nee, das ist eine ganz, ganz spannende Woche.
Und jetzt zurück zu dir ins Studio.
Zuckersüß, wunderbar. Wie war's denn? Ja. Komm, erzähl jetzt mal vom Schulauftakt, vom ersten Schultag.
Ja, es ist immer noch ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Man muss es sagen, also wenn man Kinder hat, man erlebt natürlich viel und dann gibt es viele Schritte, ne? Das heißt dann auch mit Kindergarten und so irgendwas. Aber ich fand jetzt diese Schuleinführung, das ist so was ganz Spezielles, Besonderes. Das ist so der erste Schritt eigentlich so zum, ja, klingt jetzt doof für kleine Kinder, aber zum Erwachsenwerden. So, die werden jetzt da, es ist jetzt eine Struktur dann da, das ist nicht so im Kindergarten, naja, ich spiele da ein bisschen, ist so behütet. Nein, es ist tatsächlich so der Ernst des Lebens, der jetzt losgeht und das ist schon ganz spannend und da passieren ja ganz viele Sachen ganz neu. Zum einen natürlich der Schullandtag, zum anderen dann, wie kommt man zur Schule? Ne? Bei uns können wir glücklicherweise mit dem Bus fahren und da ist die Bushaltestelle hier gleich in der Nähe und hier sind auch viele Kinder, die da mitfahren, die Clara auch kennt. Aber ist natürlich alles was Neues und wir waren da jetzt auch mit dabei die Tage und es ist schon wirklich sehr, sehr spannend und man ist wirklich, gut, jetzt ist es auch erst der zweite richtige Tag, man ist schon wirklich ein bisschen nervös davor, was dann so jetzt dann kommt, wenn sie dann Nachmittag heimkommt, was sie dann erzählt, wie es so ist. Und man hofft natürlich, dass alles gut läuft und alles gut ist. Also es ist schon wirklich, ja, es war jetzt schon gut, dass ich auch daheim bin die Woche, um das mitzuerleben.
Das ist ja wirklich was Besonderes.
Weil auch diesen Weg dann gestern oder auch heute zum Bus dann hin begleiten, das macht man dann natürlich irgendwann mal nimmer, weil das ist ja dann uncool und so weiter, ist ja klar, aber die ersten Tage, das war schon spannend, das mal zu sehen und zu beobachten. Also, und der Einschulungstag an sich, es war wirklich ganz, ganz toll. Also ich glaube, Clara hat sich da auch ganz wohl gefühlt und wir haben dann daheim gefeiert, was man ja mittlerweile ein bisschen so macht. Also viele gehen da irgendwie in die Wirtschaft und irgendwas, aber wir haben das alles daheim gemacht und das war wirklich ein rundum gelungener Tag.
Ich plädiere übrigens immer dafür, und das finde ich eine tolle Aktion, die kommt eigentlich ursprünglich aus den ostdeutschen Bundesländern, dass man das schon am Sonntag macht, die Schuleinführung, damit man dann eben sich wirklich an dem Tag selber schon so mit Schule und so, dass man da nicht die ganzen Feierlichkeiten, weil Sonntag hat auch Verwandtschaft, grundsätzlich eigentlich mehr Zeit als unter der Woche und so weiter und so fort. Also so war es bei meiner Schuleinführung damals nicht, aber bei der von meiner Tochter, die waren am Sonntag in Coburg-Neuss damals in der Grundschule, fand ich eine großartige Idee und ist eigentlich zur Nachahmung an alle da draußen empfohlen, weil es ein bisschen entspannter zugeht, vor allem was die Verwandtschaft angeht.
Das ist definitiv so und nicht nur das, unsere Tochter, die hat dann auch die ganze Zeit, weil es war dann in der Turnhalle natürlich Empfang mit Begrüßung und hin und her und irgendwas, aber sie wollte eigentlich die ganze Zeit unbedingt sofort in ihr Klassenzimmer. Also sie war eigentlich genervt davon, dass jetzt hier so ein offizieller Teil ist. Sie wollte jetzt endlich sich auf ihren neuen Stuhl setzen und oder ins neue Klassenzimmer gehen und diese Eindrücke da sammeln. Übrigens, weil wir es vorhin in der Werbung hatten, weil du ja gesagt hast, sehen auch in der allerletzten Reihe. Ja, sie sitzt aktuell in der letzten Reihe.
Ja. Weißt du, was krass ist? Meine Tochter auch.
Ja.
Wollte früher mal ganz vorne hin, jetzt ganz hinten. Am liebsten ins andere Klassenzimmer noch, glaube ich.
Ja, ganz genau. Aber wenn wir jetzt eh schon dabei waren, ich habe es doch gerade in meinem Ton gesagt, dass ich ja auch, ich hoffe, du kannst es jetzt schnell herzaubern. Ich habe mit dem Küpser Bürgermeister, mit Bernd Rebhahn, über die neue Schule gesprochen, denn das war ja dann auch Thema im Programm. Ich habe
ja alles neu.
Langes Interview gemacht, vielleicht hast du den Ton noch oder hast du
den
nicht?
Den habe ich gerade nicht zur Hand, aber alles neu. Machen wir es doch kurz, in der Schule ist alles neu, in Einberg in der Schule ist alles neu, die wurde nämlich auch eingeweiht und nach Renovierung. Also wird viel Geld in die Schulen investiert bei uns im Radio 1 und das ist auch gut so, weil die Kinder haben dann das, ist dann wunderbar und schön.
Ja.
Jetzt sage ich noch eins zum Thema Schule. Meine Tochter übrigens ist im digitalen Zeitalter angekommen, die braucht jetzt tatsächlich einen ja, ein Touchpad oder iPad oder also einen kleinen PC, die machen Unterricht darüber und schreiben auch damit. Ob das funktioniert, weiß ich nicht.
Also in dieser neuen Schule in Küps übrigens, da gibt es auch keine Kreidetafeln mehr. Das ist auch alles digital jetzt. Und klar, die Kinder, die müssen jetzt erstmal schreiben lernen, das war dann alles noch klassisch gemacht, aber die Tafeln, so ein Tafeldienst, das ist jetzt alles nur noch per Knopfdruck, ist das alles gelöscht. Das ist ganz praktisch, glaube ich.
Kein Tafeldienst mehr.
Das gibt's dann da nimmer. Und diese Zeit mit diesen Tablets, das geht, glaube ich, ab der 5. Klasse dann auf jeden Fall irgendwann mal los. Dann auf jeden Fall, dass man dann Tablets braucht. Aber das dauert ja bei uns jetzt.
Kein vollgesaugter Schwamm, der mir durchs Klassenzimmer fliegt. Schade.
Ja, aber du hast gemüffelt und so.
Du hast gerade eben was Wichtiges noch angesprochen, und zwar Thema Schulweg. Unsere Obacht-Kinder-Schilder finden ja reißenden Absatz. Ich war die Woche mit Anja Hampel und dem Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig in Coburg-Ketschendorf und haben Bilder aufgehängt, die Plakate halt mit Obacht Kinder, und er hat da Folgendes gesagt.
Radio 1 hat noch viele Plakate und ich denke, da können wir gemeinsam was bewegen.
Da gab es ja in Coburg auch ein bisschen Beef, und zwar zwischen der Jungen Union, die ihre Schilder, weil Junge Union draufsteht, nicht aufhängen dürfen wegen vorgezogenem Wahlkampf. Und jetzt schwappt es dann so ein bisschen zu uns rüber. Ja, warum darf Radio 1 das nicht? Ja, weil wir keine Partei sind. Ganz einfach. Und deswegen haben wir die eben aufgehängt, und ach, das wird schon wieder in die Politik gezogen. Anstatt alle froh wären, dass man sich um das Wichtigste überhaupt kümmert, nämlich die Kinder. Es geht ja um die Sicherheit der Kinder, dass man auf die aufpasst, dass nichts passiert und dass alles gut ist. Und für alle, die da meckern, sogar der Söder, der hat mal nichts gegessen, sondern der hat unsere Schilder gelobt. Obacht Kinder, pass auf, jetzt, Thorsten.
Das finde ich sehr gut, zu schauen, dass es den Kindern gut geht, dass sie gut behütet in die Schule wieder zurückkommen. Deswegen unterstütze ich das sehr.
Ja, hat er gesagt, über unsere Obacht Kinder.
Ja, das war ja das habe ich schon tatsächlich auch im Radio gehört. War ja eine sehr ausschweifende,
Er hat es eilig gehabt, glaube ich.
Ja, er muss jetzt wahrscheinlich gucken, dass er das Deutschland-Ticket nicht weiter subventionieren muss, um über dieses Thema auch zu sprechen, was ich heute früh noch aufgegriffen habe, weil da freue ich mich immer wieder drüber. Wie oft haben wir schon über Deutschland-Ticket gesprochen, und jetzt soll es ja plötzlich nochmal irgendwie vielleicht bis zu 8 € oder 10 € sogar teurer werden. Das ist natürlich richtig sinnvoll. Also vergraul die Leute weg vom Deutschland-Ticket und Hauptsache alle fahren wieder Autos. Richtig gut. Also das kann ich nur so unterstützen. Also da saß ich heute früh da wirklich kopfschüttelnd einfach.
Ja, ich auch. Weil ich habe ja eins und ich nutze es auch tatsächlich gerne. Und wenn ich irgendwo bin oder auch mal so mit dem Zug. Aber naja, gut. Kommen wir noch zum anderen Thema.
Ja, warte mal ganz kurz. Da kann ich nochmal einhaken. Es gibt ja für die Kinder, also da ja meine Tochter Bus fahren muss, bekommen die natürlich eine Fahrkarte. Und da jetzt hier bei uns die Region in diesem Verkehrsverbund Nürnberg mit drin ist, bei uns war es damals so, ich habe eine Fahrkarte gekriegt, Küps, Kronach. Ne, da konnte ich dann mit dem Zug oder Bus umsonst nach Kronach fahren. Und das konnte man dann 365 Tage im Jahr dann einfach auch nutzen, außerhalb der Schulzeiten. Und jetzt hat meine Tochter oder unsere Tochter hat tatsächlich auch so ein 365-Tage-Ticket und kann im gesamten Verbund fahren. Das finde ich natürlich richtig cool. Also die kann jetzt umsonst bis Nürnberg fahren, was auch immer man da will.
Ja, die Marie auch. Das ist super. Super Geschichte, finde ich auch toll, weil die dann eben mit dem ÖPNV groß werden. Und bis die dann aus der Schule raus sind, kostet das Deutschland-Ticket dann 123 Euro.
Das wird nicht reichen. Also ich vermute, das kostet dann mehr wie diese Bahncard Gold oder was weiß ich. Oder
ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, Thorsten. In dieser Woche eine wunderschöne Aktion. Ich habe auch schon mitgemacht. Eine Reise zum Mond. Die ist ja nicht unmöglich. Die meisten von uns werden aber wohl nie die Möglichkeit bekommen, persönlich ins All zu fliegen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA, die bietet jetzt eine Alternative an. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Achtung,
nee.
Mit der Mission Artemis 2 kann jeder seinen Namen zum Mond schicken. Und Christina Horsten erklärt uns mal, was mit dem Namen passiert und was die Aktion überhaupt soll.
Bis zum Januar kann jeder noch seinen Namen auf der Webseite der NASA dafür eingeben und bekommt dann erstmal sozusagen als Gimmick so eine virtuelle Bordkarte. Und dann werden alle Namen, die dann eingegangen sind, auf einer Chipkarte gespeichert und sollen dann tatsächlich, sagt die NASA, mit der Raumkapsel im kommenden Jahr um den Mond herumfliegen. Das Ganze macht die NASA natürlich, um so ein bisschen Aufmerksamkeit für ihre Mondmissionen zu erringen und auch so ein bisschen als Witz und als Gag, weil sie sagen, wenn wir schon nicht jeden Menschen auf der Erde mitnehmen können rund um den Mond, dann zumindest die Namen. Aus New York, Christina Horsten.
Ja, danke Christina. Und ich habe es gemacht. Also ich war bei der NASA auf der Seite und habe mich da eingetragen. Und das Witzige ist, total lustig, du bekommst dann so ein Boarding-Ticket mit deinem Namen drauf. Und dann steht eben, wann die Mission losgeht und wie alles funktioniert. Habe ich gemacht, Rico Böhmer hat schon gemacht, Julian Übelhack hat es gemacht. Dringende Empfehlung an alle da draußen, macht es mal. Ist total lustig. Also hängt jetzt bei mir am Schreibtisch und ist immerhin total nett. Ich finde es eine schöne Aktion.
Ja, und wer jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Höhenangst hat und nicht zum Mond fliegen will, der kann ja ins Allgäu. Naja.
Okay. Ja, der war jetzt aber mal, wird Zeit, dass du wieder zu mir kommst auf die Arbeit, damit wir diese Wortwitze auch wieder üben. Weiteres Thema. Du weißt ja, ich habe es gern mit Umfragen, ne? Gibt eine neue Umfrage. Bevor ich dich gleich frage, will ich es erstmal wissen. Und zwar, eine Umfrage zeigt, gerade die Jüngeren können offenbar nicht ohne. Die Rede ist vom Handy. Mehr als 80% der 25- bis 34-Jährigen tippen, scrollen, daddeln sogar auf der Toilette und jeder Zehnte geht sogar noch weiter und telefoniert dort sogar. Das also ich bin ehrlich, ich hab tatsächlich einmal schon mit dir auf dem Klo telefoniert.
Ich glaube nicht nur einmal.
Doch, war bis jetzt erst einmal der Fall. Weil normalerweise, also hast du das Handy immer dabei auf dem Klo?
Meistens ja, aber da telefoniere ich nicht.
Okay, naja gut. Also im Sitzen geht's ja. Männer, die im Stehen pinkeln, die tun sich, glaube ich, ein wenig schwer mit dem Handy auf dem Klo. Aber ich habe heute Morgen, wir haben einige Töne dazu gehört, habe ich gesagt, wichtig ist, wenn das Handy mit aufs Klo nimmt, bloß nicht ins Klo fallen lassen. Weißt du, wer sich dann bei mir gemeldet hat?
Die Klofrau.
Nee, Uli Null. Achtung.
Also eigentlich wollte ich das natürlich nicht öffentlich im Radio erzählen, aber nachdem ich jetzt so eindrücklich gebeten und fast schon gezwungen worden bin, mache ich es halt doch. Ja, es ist peinlich, aber mir ist tatsächlich mein Handy ins Klo gefallen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie auf dem Klo sitzend drauf gespielt oder geschrieben oder irgendwas angeguckt habe, sondern man kennt es ja, dass man das Handy so hinten in der Hosentasche stecken hat. Und wenn man dann, oh Gott, ich will jetzt eigentlich nicht ins Detail gehen, aber wenn man dann sich quasi in die Knie beugt und um die Hose runterzuziehen und das schon so nah am Klo macht, dann kann es passieren, wenn man die Hose dann runterzieht, dass das Handy aus der Hosentasche fällt und zwar ins Loch, also direkt ins Klo sozusagen. Und ich habe mir ehrlich gesagt weniger Sorgen um mein Handy gemacht, weil die modernen Dinger sind ja mittlerweile eigentlich größtenteils wasserdicht, zumindest für eine kurze Zeit. Aber es wieder rauszuholen. Also ich meine, das Klo war noch sauber, aber trotzdem will man eigentlich nicht ins Klo langen, um sein Handy wieder rauszuholen. Andererseits ist einem das Handy natürlich so lieb und teuer, dass man so gut wie alles fürs Handy macht. Und ja, ich habe reingegriffen, habe es rausgeholt, abgetrocknet, sogar nochmal mit Wasser so ein bisschen drüber gewaschen, in der Hoffnung, dass es das Handy verträgt. Es hat es vertragen, es geht noch, weil diese Sprachnachricht schicke ich über mein iPhone. Also es ist noch heil und jetzt kennt ihr meine dunkelsten Geheimnisse. Tschüss, schöne Grüße, die Uli.
Und weißt du was, Thorsten, die Sprachnachricht von der Uli leuchtet gelb.
Ich wollte gerade sagen, deswegen hört sich das ein bisschen an, als wäre so unter Wasser.
Ja, was eine Geschichte, oder? Verrückt. Schön.
Ja, das ist mir tatsächlich zum Glück noch nie passiert. Aber ich kenne auch Menschen, denen das schon passiert ist. So.
Aber wenn wir schon bei so Geschichten sind, ich muss dich fragen, wir nehmen ja heute am Donnerstag, 18. September auf. Hast du gestern Abend zufällig Stefan Raab geguckt?
Nein.
Okay. Weißt du, was da war gestern?
Nein, ich habe es aber tatsächlich wann war die erste? Am Montag, glaube ich. Ja. Die erste Folge habe ich geguckt und habe gedacht, puh, das ist ja einfach wie, als hätte ich eine DVD von vor 20 Jahren eingelegt.
Na pass auf, gestern im Fernsehen war Puppetry of the Penis, also das Puppenspiel des Penis und das hat er gestern gezeigt, da hat einer wirklich mit seinem Geschlechtsteil Kunststücke aufgeführt. Also das war eine Kunstaktion gegen das Penispatriarchat, so wie er heißt. In der ersten Reihe saß die deutsche Fußball-Nackt-Nationalmannschaft und das war gestern das. Und ich saß da dort und habe mir gedacht, was macht denn der? Es war 20.20 Uhr und dann hat einer da seinen Penis in der Hand und macht irgendwelche Figuren. Also völlig irre. Völlig irre.
Und das hat man alles so richtig gesehen?
Alles. Vollkommen unverpixelt, alles im Fernsehen zu sehen. Der hat unter anderem mit seinen... Ich kann es ja mal sagen, mit seinen Hoden und mit dem Penis einen Hamburger nachgebaut und die dann eben gezeigt und eben andere Sachen. Ich muss ehrlich sein, zwischen Fremdschämen und aber trotzdem auch Lachen war bei mir irgendwie alles mit dabei, weil ich fand es dann schon irgendwie strange.
Muss ich es mir doch mal anschauen? Bitte. Könnte ich vielleicht jetzt auf Malle gebrauchen dann sowas.
Ja, genau, das kannst du machen. So, dann lieber Thorsten, würde ich sagen, nachdem wir jetzt noch ein langes Interview haben, weil das dauert mir wirklich knapp 18 Minuten, machen wir heute den Deckel drauf, oder?
Das machen wir so und nächste Woche sind wir tatsächlich beide im Studio.
Ja, und ich freue mich auf die Geschichten, falls du sie nicht alle vergisst, von Mallorca, von deinem Ausflug.
Sag schöne Grüße. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe alles jetzt schon vergessen.
Sag schöne Grüße an die Meister der dritten Halbzeit. Ich durfte da auch schon ein paar Mal mitspielen. Also von daher, ja, super Jungs. Liebe Grüße, trinkt eins für mich mit. Und jetzt hören wir uns das Interview an mit Michel Abdullahi. Ich stelle ihn gleich nochmal ganz ausführlich vor, warum und wieso, weshalb. Lohnt sich dranbleiben. Es geht um wirklich sehr interessante Themen. Hört es euch an, es lohnt sich.
Ja, dann schönes Wochenende, schöne Zeit. Wir hören uns nächsten Freitag.
Und jetzt das Interview. Bei mir am Telefon Michel Abdullahi. Vielleicht zur Erklärung, ganz kurz vorweg zum Einstieg. Fernsehmoderator, da kennt man ihn bestimmt, Poetry Slammer, Maler, Journalist und bekannt geworden. Und ich habe mir das alles am Wochenende nochmal reingezogen, und zwar im Nazidorf. Also es geht um Jamel. Der Ort, der bekannt ist, auch wegen einem ganz besonderen Konzert. Es gibt ja jedes Jahr seit mittlerweile vielen, vielen Jahren dort, der Förster rockt Jamel. Und es geht vor allem aber heute um ein neues Buch. Es heißt, es ist unser Land, wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen. Das ist erschienen Anfang September. Und in diesem Buch, da geht es ja um Fremdenhass, rechte Ideologien und natürlich all die Geschichten, wie man das dann macht. Aber die erste Frage, erstmal schön, dass Sie die Zeit genommen haben, aber wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen. Was bedeutet denn für Sie Rechte ganz genau?
Naja, Rechte sind natürlich auf diesem Titel nicht die Menschen gemeint, die konservativ sind und Dinge bewahren und erhalten möchten, die wir in jeder Gesellschaft brauchen, was in mir auch ein wenig drin ist, sondern ich meine natürlich die Rechtsradikalen, ich meine die Extremisten, ich meine die Menschen, die dieses Land in der Form, wie wir es kennen, letztendlich abschaffen möchten, um dann ein Land zu erschaffen, wo sie gerne gut und drin leben möchten. Das sind die meine ich damit.
In dem Buch wird ja auch unterschieden so zwischen ein bisschen offener und latenter rechter Ideologie. Und es geht natürlich auch um eine, finde ich, wichtige Geschichte. Und zwar ist es dieser strukturelle Rechtsradikalismus. Worauf gilt es da zu achten? Also wir alle als Demokraten, und heute ist ja, wir zeichnen das Interview aus, am Tag der Demokratie, das ist auch noch sehr, sehr witzig. Worum geht es denn da, dass man da achten sollte?
Naja, wir vergessen, dass wenn erstmal Rechtsradikale gewählt worden sind, wir sehen das gerade in den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, wo sich die Stimmen von der AfD, das sind Rechtsradikale, das müssen wir ganz deutlich so benennen, vervierfacht haben. Das bedeutet, dass es Einfluss auf unser Leben hat, dass nicht mehr es um konservatives Bewahren geht und Erhalten, sondern dass es darum geht, Dinge, die wir in unserem Grundgesetz verankert haben, außer Kraft zu setzen. Und da müssen wir höllisch drauf aufpassen, weil es irgendwann sein kann, dass wir einfach aufgrund der Meinung von anderen Leuten, und das ist das, was die möchten, nämlich ihre Meinung und nicht die Gesetze, benachteiligt werden. Das darf nicht sein. Das ist sehr gefährlich.
Wenn man ist ja oft mit konfrontiert, sei es am Stammtisch, im Sportverein oder irgendwo natürlich, wo man sich engagiert, und immer wieder trifft man ja im Moment. Und ich finde tatsächlich, ist auch so, vieles, was lange Zeit unaussagbar und unaussprechbar war, wird mittlerweile salonfähig. Also viele bringen Ideologien da an den Tisch, die man eigentlich sagen müsste, hey, stopp, so weit, das geht nicht so weiter. Deine Erfahrung, wie ist es denn? Wie sollte man mit so jemandem umgehen, wenn man eben merkt, bei all dem Genannten, wie gerade eben, wenn da wirklich Rechtsradikalismus auftaucht?
Das ist quasi das große Thema des neuen Buches, weil ich gesehen habe, mit einfach nur mahnen und etwas handeln kommen wir nicht weiter. Demonstrationen draußen sind wichtig, Sichtbarkeit ist wichtig, sich laut machen ist wichtig, aber wir müssen an die einzelnen Personen ran, die abgedriftet sind. Ich habe in den letzten Tagen so viel in Büchereien signiert, wo Menschen mir gesagt haben, bitte schreib rein für meinen Bruder, für meine Schwester, komm wieder zurück auf den richtigen Weg. Das hat mich schon sehr berührt. Und das habe ich versucht im Buch auch aufzuschreiben. Was können wir tun? Wir müssen das Gespräch suchen. Es ist leider, gibt es keine einfache Antwort. Es ist sehr mühsam. Wir müssen quasi zu jedem Einzelnen hin und uns mit dieser Person auseinandersetzen. Und ganz wichtig ist es, auch die Meinung der anderen Person auszuhalten. Wenn ich sage, die AfD ist eine rechtsradikale Partei, bedeutet das nicht, dass alle Menschen, die die AfD wählen, Rechtsradikale sind. Aber sie könnten sich dorthin gehen entwickeln. Sie könnten zu Extremisten werden. Extremisten im Sinne der Demokratiefeindlichkeit. Und dann hilft tatsächlich nur, zu den Leuten hingehen und sich mit ihnen unterhalten und gucken, was sind tatsächlich die Gründe, warum man bereit ist, vom demokratischen Weg abzugehen.
Wie sind denn deine Erfahrungen? Also meine, es ist oftmals sehr, sehr schwierig, und oftmals kann man da auch mit einer Parkuhr sprechen. Das hat keinen Sinn bei manch einem Menschen, die dann schon auf dem falschen Weg sind. Aber wie sind deine Erfahrungen mit Menschen? Hast du da oftmals auch im Gespräch Leute wieder überzeugen können?
Ja, das habe ich versucht aufzuschreiben. Da sind ganz viele Seiten bei rausgekommen, die genau diese Erfahrungen widerspiegeln. Also es ist richtig, es ist mühsam und man spricht irgendwie häufig mit einer Wand. Aber es kommt darauf an, wie man mit den Leuten spricht. Also ganz häufig sind dort Ängste, ganz häufig sind dort Nöte, ganz häufig sind dort Probleme, die mit ganz anderen Dingen zu tun haben. Ganz häufig geht es um mangelnde Anerkennung, ganz häufig geht es darum, dass man irgendwie nicht mehr weiter weiß und dann die einfache Antwort sucht. Und wenn man sich hinsetzt und den Leuten mal zuhört und ihnen vielleicht auch mal zustimmt, weil bei vielen Dingen haben diese Menschen recht, da kann man sie verstehen. Und das wird aber nicht gemacht. Pauschal immer zu sagen, du bist doof, du bist dumm, alles, was du sagst, passt nicht, du bist ein Rechtsradikaler. Ich glaube, dann würde ich auch nicht mehr zuhören. Ne? Mhm. Und das ist das, was wir gerne heute machen. Aber hingehen und wirklich den Dialog suchen und wirklich sich austauschen, auch mal in sich selber reinhorchen und gucken, vielleicht kenne ich diese Probleme, vielleicht habe ich auch diese Sorgen. Und dann versuchen, einen Weg mit der anderen Person zu erarbeiten. Das ist schwierig, aber das hilft. Ich war ja gerade wieder im Nazidorf. Ich habe den zweiten Teil 10 Jahre später gedreht, wo es gerade angesprochen worden ist. Ich war wieder in Jamel. 10 Jahre nach Sven Krüger und dem, was er damals gesagt hat, sagt er eigentlich immer noch das Gleiche. Aber er hat mir gesagt, er hat das erste Buch von mir gelesen und er hat erkannt, dass man vielleicht doch zwei Heimate haben kann, was er mir damals sehr abgesprochen hat. Ich finde, für einen Neonazi ist das eine große Erkenntnis. Für 10 Jahre ein bisschen wenig, aber es ist eine Erkenntnis. Also reden und aufklären hilft.
Da sind wir ja schon bei Jamel und bei deiner weiteren Reportage natürlich. Magst du gleich mal sagen, wann die denn kommt zu sehen oder wo gibt's die zu sehen?
Also die kommt am 7. Oktober im NDR Fernsehen und dann natürlich modern, wie wir alle, cool, wie wir alle sind, bei YouTube und in der ARD-Mediathek wird sie hoch und runter laufen und ich glaube, man wird an ihr nicht vorbeikommen.
Gehen wir mal zum Nazidorf Jamel. Ich habe mir die wirklich nochmal angeguckt, die erste Reportage von vor über 10 Jahren. Das war schon alles ganz schön schockierend, was ja. Du da auch erfahren hast. Aber hat sich denn großartig was geändert oder ist es eigentlich noch schlimmer geworden?
Ja, es hat sich großartig was verändert. Das, was damals gesagt wurde, hört sich heute gar nicht mehr so schlimm an. Also das, was die Republik damals schockierte, das war eine der meistgesehensten Dokumentationen, die die ARD je gemacht hat. Und die Leute haben mir geschrieben und geschrieben, waren schockiert und schockiert und schlimm und schlimm. Ja, ich habe mir sie auch nochmal angeguckt, bevor ich hingefahren bin. Und das war alles ganz okay, was da passiert ist. Das ist schlimmer geworden heute, die AfD und nicht die wirklichen Neonazis haben dort in vielen Landesteilen die Macht übernommen, auch in der Kommune. Sie entscheiden, wer wo wie was macht und das macht das Leben der Menschen dort relativ schwierig. Es macht das sehr einseitig und es macht es, dass sich viele, viele sehr unwillkommen fühlen. Damit meine ich nicht nur die Migranten. Also wenn man durch das Land läuft, sieht man, dass es dort einen wahrhaftigen strukturellen Abbau gibt. Also Rechtsradikalismus wirkt eben nur schlecht und nicht gut.
Ich habe von dir in einem anderen Interview schon gehört, dass es teilweise so ist, dass sich Menschen der AfD sogar um die Flüchtlingshilfe kümmern.
Ja, also es passieren die bizarrsten Dinge, weil es einfach zu wenig Personal gibt, weil so ein bisschen jeder macht, was er möchte. Das ist in Flächenländern ein bisschen anders als bei uns in Hamburg, wo das auffällt. Da gibt es einfach nicht genug Menschen, die diese Arbeit machen können. Und dann haben sich die Neonazis überlegt, teilweise auch die AfD, wir geben jetzt Flüchtlingshilfe, so freiwillige. Und das wissen die Migranten ja gar nicht. Die gehen dort einfach hin, hören sich was an und dann heißt es immer, ja, schwierig, da kann man leider gar nichts machen. Dann werden die Leute wieder nach Hause geschickt. Oder wahllose neue Regeln in Flüchtlingsheimen, Unterkünften, wo Neonazis irgendwie über Security und andere Sachen die Ordnung dort übernommen haben und dann dürfen Leute nicht mehr rauchen nach 19 Uhr oder nach 21 Uhr keine Musik mehr hören und dann gibt es Strafen dafür am nächsten Tag. Und also so ein bisschen wilder Westen, das konnte man schon sehen, ja.
Das kennen wir aus dunklen anderen Zeiten auch, was du gerade geschildert hast auf jeden Fall.
Oh ja.
Was war denn so für dich das Schockierendste jetzt in deiner neuen Reportage, die du mitgenommen hast, also aus dem Nazidorf in Jamel?
Dass eigentlich niemand was gelernt hat aus der ganzen Geschichte, dass wir nahtlos nach Jamel weitergemacht haben. Trotz all der Warnungen, die es gab, hat die Politik im Land versagt. Es sind wenige die Bürgerinnen und Bürger, die sind ein bisschen atemlos und es gibt unglaublich viele Menschen, die sich dort gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit und Homophobie und all das, was wir nicht wollen, engagieren. Aber halt unglaublich viele auch auf der anderen Seite. Aber wenn man mit der etablierten Politik redet und denen sagt, guck mal, die liegen mittlerweile in Umfragen bei 40%, also die brauchen irgendwann euch nicht mehr, ihr könnt gar nicht mehr gemeinsam koalieren, um gegen die vorzugehen, die werden die absolute Macht übernehmen hier, dann ist so ein bisschen Schulterzucken und ach, das sind doch nur Umfragen und die Wahl ist erst in einem Jahr. Das haben wir jetzt 10 Jahre gemacht und wir sehen nach 10 Jahren, wo wir gelandet sind.
Es gibt ja da eine tolle Gegenbewegung, die heißt Jamel rockt den Förster. Das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Da kommt auch alles, was Rang und Namen hat, aus der deutschen Musikszene hin und einmal im Jahr wird da einiges gemacht. Es ist ein Ehepaar, die das Jahr für Jahr organisieren, aber denen wird es auch immer schwieriger gemacht, dieses Festival zu organisieren.
Ja, das Festival ist ganz nett. Das hat mittlerweile in linken Kreisen ja Kultstatus und dann kommt Campino und Grünemeier und wer auch immer. Das ist auch lustig, aber das ist eher so ein bisschen Disneyland für Linke, die sich so Nazidorf anschauen. Das bringt strukturell dort im Land überhaupt gar nichts, weil das ist nach einem Tag wieder vorbei. Was aber wichtig ist, und das hast du eben erwähnt, ist, es wird denen immer schwerer gemacht. Es ist halt nicht so, dass es nur die Neonazis oder die AfDler sind dort, die diese Gesinnung mitbringen. Nein, es ist auch der CDU oder die SPD-Bürgermeisterin, die dir dort das Leben schwer macht, weil die alle miteinander zusammenarbeiten. Auf dem Dorf ist das Leben halt ein bisschen anders als in der Stadt, da kennt man sich. Und da muss man irgendwie pragmatisch miteinander zusammenarbeiten. Und dann zeigt es, dass selbst die demokratischen Mittel, die man noch einst hatte, nicht mehr möglich sind. Ich konnte auf meiner Wiese, auf der ich einst kampiert habe, nicht mehr kampieren, weil wir einfach die Genehmigung dafür nicht mehr bekommen haben. So, und das war nicht, weil dort Neonazis gerade herrschen, sondern etablierte Parteien.
Mhm. Der Fehler liegt irgendwie im System. Also jetzt auch nach der Wahl in NRW, du hast es auch vorhin schon mal eingangs erwähnt, ist der große Fehler, dass etablierte Parteien eben den Themen der AfD oftmals hinterherhetzen?
Ja, der Fehler liegt eigentlich überall mittlerweile. Wir können gar nicht mehr einen Fehler benennen. Früher waren es die Medien, die zu viel berichtet haben. Es war das Sommerinterview mit Höcke. Es wurde zu wenig gemacht. Es sind Politiker, die nicht hingehört haben. Es sind Menschen, die auf der Straße marschiert sind. Das waren so viele Dinge, die wir genannt haben. Mittlerweile ist es eine Grundstimmung. Es ist eine Grundstimmung, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung, 25%, um das so ungefähr beim Namen zu nennen, im ganzen Bund, im Osten haben wir teilweise auch 40 und teilweise sogar 50%, die unzufrieden sind mit der Politik. Sie fühlen sich nicht verstanden, sie fühlen sich nicht gehört, sie haben das Gefühl, alles gleitet ihnen durch die Hände. Und solange nicht Menschen kommen und das benennen und das in einer Sprache, die diese Menschen verstehen, wird es uns nicht gelingen. Die AfD holte in den vergangenen Jahren bei nahezu allen Wahlen, ob Kommunal, Land, Bund, Europawahl, bei den Erstwählern die meisten Stimmen. Also muss man ganz deutlich sagen, dass die etablierten Parteien es nicht geschafft haben, mit der Stimme der jungen Menschen zu sprechen. Wir haben gerade diese Videos von Annalena Baerbock aus New York, wo sie sich irgendwie inszeniert wie bei Sex and the City und dann gibt es ganz viel Kritik aus dem Feuilleton und von den Etablierten und von den Älteren und was weiß ich was. Und sie sagte, naja, wenn ich die Sprache der jungen Leute sprechen möchte, muss ich andere Wege gehen. Kein Schwein hört sich meine Rede vor der UN-Vollversammlung an, aber über das Video wird gesprochen. Und das müssen wir ändern. Da hat sie einen Punkt.
Sind wir noch beim Punkt AfD? Zum jetzigen Zeitpunkt, viele sagen ja, es ist ganz, ganz wichtig, in einem Rechtsstaat eben ein Verbotsverfahren zur AfD anzustreben. Was hältst du im Moment davon?
Das wird mich ganz häufig gefragt und ich denke jedes Mal auch wieder drüber nach. Ich habe ehrlich gesagt keine abschließende Meinung dazu. Aus den Augen, aus dem Sinn funktioniert, das wissen wir. Ob das nun richtig ist, wissen wir nicht. Als es die AfD noch nicht gab, gab es diese Menschen auch. Als Migrant kann ich sagen, dass Fremdenfeindlichkeit nichts Neues in diesem Land ist und das können, glaube ich, ganz, ganz viele andere Migranten auch unterschreiben. Wir haben halt damit gelebt. Mittlerweile ist es das Grundrauschen und der absolute Tenor in Presse, Funk und Fernsehen und auch in gesellschaftlichen Debatten Rechtsruck und Rechtsradikalismus. Ob man die jetzt nun verbietet oder nicht, wird dieses Problem letztendlich nicht lösen. Es wird wahrscheinlich am Anfang einen Effekt geben, wir werden uns auf andere Themen konzentrieren können, aber es wird nicht dazu führen, dass die Politik sich verändert. Wenn man der AfD irgendetwas Gutes absprechen müsste, dann ist es vielleicht, dass sie die etablierte Politik dazu zwingen muss, dass wir uns in unserer Ansprache an die Menschen verändern. Und solange das nicht geschehen ist, es ist, glaube ich, völlig egal, ob die da sind oder nicht da sind. Wenn 25% der Menschen sich nicht gehört finden, werden die andere Wege finden, um sich Gehör zu verschaffen.
Wenn man das alles so hört, auch jetzt deine Ausführungen im Interview und wenn man so auf die Zahlen guckt, wir haben nächstes Jahr jede Menge Landtagswahlen auch kreuz und quer durch Deutschland, vor allem natürlich auch im Osten, wo es sein könnte, dass ein erster AfD-Ministerpräsident vielleicht kommt, wird es einem dann nicht Angst und Bange?
Ja, doch, natürlich, insbesondere als Mensch, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeitet und ganz genau weiß, dass die das darauf besonders abgesehen haben, weil das für sie ein Feindbild ist. Insbesondere als Mensch, der Bücher schreibt und irgendwie in der Öffentlichkeit steht und ich ganz genau weiß, dass die es darauf abgesehen haben. Und es wird dazu kommen. Also wenn es so weitergeht wie bisher, wird die AfD in Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Oktober den Ministerpräsidenten stellen. Wir müssen weiterkämpfen. Ich habe dieses Buch deswegen geschrieben. Ich habe gesagt, wir geben nicht auf. Wir bleiben laut und wir bleiben deutlich und wir kämpfen weiter. Und es gibt immer eine Möglichkeit, weiter zu kämpfen. Es gibt immer eine Möglichkeit, das aufzuhalten. Aber der Druck muss jetzt maximal erhöht werden und jetzt gehen wir in die kleinstteilige Einzelarbeit. Also hin zu jedem Einzelnen und mit den Menschen darüber sprechen und ihnen sagen, guck mal, das sind die Alternativen und ich glaube, die möchtest du nicht.
Also machen wir es nochmal konkret. Was kann ich als Einzelner tun, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, also um die Demokratie auch zu schützen?
Reden, zu den Leuten hingehen, im Familien- und Freundeskreis, Menschen, die man irgendwie über Ecken kennt, wenn das irgendwo deutlich wird, widersprechen im öffentlichen Raum, wenn irgendwo Hass und Hetze passiert. Ich hatte bei meiner Lesung hier in Hamburg vorgeschlagen, dass wenn das nächste Mal jemand im Bus etwas sagt, dass man aufstehen muss. Damit bin ich solche Leute wie Kevin Kühnert, völlig gleich, wie man ihn findet und seine Partei, dass wir solche Menschen, die sich für dieses Land engagieren, nicht verliert, weil er sagte, als ich damals im Bus angegriffen worden bin, ist niemand aufgestanden. Und dann schrieben mir Leute, es ist ihnen, sie meinen, auf der Rückfahrt, Hamburg Hauptbahnhof, haben wir diese Situation gehabt, rechtsradikale Sprüche, Fremdenfeindlichkeit in der U-Bahn, und wir sind aufgestanden und wir haben was gesagt und es hat was gebracht. Und das hat mir unglaublich viel Mut gemacht. So einfach es klingt, aufstehen und handeln. Laut sein ist die einzige Möglichkeit, um die anderen, die noch viel lauter sind, zu übertönen.
Mhm. Michelle, eine Frage habe ich noch an dich. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Eingangs auch das Stichwort Heimat. Definiert ja jeder ein bisschen anders. Jetzt kommst du ja ursprünglich
aus dem Iran.
Aus dem Iran, richtig. Ja. Da steht es nochmal bei mir da. Wie definierst du Heimat?
Das definiere ich nicht mehr, weil das irgendwie so eine Sache ist, die man uns aufgedrängt hat. Ich musste das nie definieren. Mir ist aufgefallen im Laufe meines Lebens, dass mich mal andere Leute gefragt haben, was ist für dich Heimat oder geht zurück in die Heimat. Heimat ist da, wo mein Bett steht. Mhm. Das kann für mich auch ein Hotel sein, wo ich 4 Tage bin. Das hängt sehr damit zusammen, wie man sich selber fühlt. Aber ich habe aufgehört, das zu definieren. Okay. Ich sehe mich als Menschen, der in diesem Land lebt, der aber auch im Iran gelebt hat, der aber auch mal irgendwo anders hinfährt. Und da, wo meine Freunde sind, wo gutes Denken ist, da, wo das ist, was ich mag, da, wo ein heimeliges Gefühl entsteht, das ist für mich die Heimat. Und das kann sich im Laufe des Lebens ganz häufig verändern. Und es ist eine völlig banale Angelegenheit. Es gibt viel Wichtigeres.
Da hast du recht, auf jeden Fall. Michelle, noch eine Frage. Wir sind ja in Coburg beheimatet mit unserem Radio 1 Lokalsender. Und Coburg hat den leider negativen Beigeschmack, dass es damals zur Nazi-Zeit die erste Nazi-Stadt Deutschlands war. Ja. Adolf Hitler war hier in einem seiner vielumjubelten ersten Auftritte. Und die Frage an dich, sagte die ganze Geschichte zu Coburg was? Und gleich noch angebunden, hättest du denn Lust, mal zu einer Lesung irgendwann vorbeizukommen nach Coburg?
Ja, mir sagt die ganze Geschichte was. Mir zeigt die ganze Geschichte auch, dass man es anders machen kann. Coburg ist ja heute keine Nazi-Stadt mehr. Und ich komme sehr gerne vorbei. Ich habe gesagt, dass ich mich bemühe, so viele Termine, wie ich kann, an so vielen Orten, wie es geht, möglich zu machen. Das habe ich beim ersten Buch nicht gemacht, weil ich da keine Lust zu hatte, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wird alles schon. Heute weiß ich, das wird alles nicht mehr. Und es braucht Menschen, die überall hinfahren. Und es ist nicht nur ich, es sind so viele andere, die das auch machen. Also wenn man sich fragt, was kann ich tun? Man kann auch einfach Menschen unterstützen, die diese Arbeit sowieso schon leisten. Und wenn ich eine Lesung mache, kommt vorbei. Ich drücke jeden, ich signiere jedes Buch, ich mache jedes Foto und ich empower jeden, der sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Wenn man ein bisschen gute Worte zugesprochen bekommt und sich mit Gleichgesinnten austauscht, hat man gleich viel mehr Kraft.
Michelle, ich danke dir fürs Interview und danke für dein Engagement und ich hoffe, wir sehen uns bald in Coburg.
Ich hoffe auch. Vielen Dank für eure Zeit. Ganz liebe Grüße.
Danke dir. Ciao.
Ciao.